Dezember ist es und es wird höchste Zeit, die fälligen Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Als mir vor 2 Wochen ein Buch unterkam, dachte ich mir, ja, genau das ist der Stoff, aus dem die Geschenkträume sein könnten. Wer zu Weihnachten keine realen Reiseträume verschenken kann, könnte auf dieses Buch ausweichen, das Magie einfängt und sicher auch Reisesehnsucht weckt. Deutsches Reiseradios Podcast 264 mit Rüdiger Edelmann und heute mit Martin Wein, dem wir dieses Buch zu verdanken haben. Hallo Martin.
Hallo Rüdiger.
Hast du auf deinen Reisen zu viele Trolle, Elfen und Geister getroffen und konntest dich nur durch das Buch vom Zauber befreien? Oder wie ist die Idee von der Magie des Nordens entstanden?
Ja, ganz genau. Ich bin nämlich versehentlich in eine Elfenburg reingelatscht und zur Buße habe ich dann versprochen, mit einem Buch die Geschichten über das unsichtbare Volk und dann auch natürlich über Trolle, Wichtel und sagenhafte Helden aus dem Norden bekannter zu machen.
Das heißt, du hast dich bei den Elfenbeauftragten nicht vorher schlau gemacht, dass man da nicht reingeht.
Ja, die Elfenbeauftragte gibt es gar nicht. Das ist eine Erfindung der Zeitschrift Der Stern. Der hat die mal gekürt. Es gab einfach nur eine Frau, die sich damit gut auskannte und die ist leider verstorben.
Wie schade eigentlich. Zauberhafte Wesen gibt es insbesondere im Norden, aber es gibt auch zauberhafte Orte und die wollen entdeckt werden. War das zunächst eigentlich für dich eine eigene Entdeckung? Klingt so wie Urlaub und daraus ist dann irgendwann eine Geschichtenidee geworden.
Ja, das ist schon richtig. Der Norden mit seiner ziemlich wilden und ungezähmten Natur, der bietet ja einfach mehr Raum für spannende Geschichten als unsere Welt, die ja so durchorganisiert ist. Und wenn man die entdeckt, bekommen die Schauplätze dazu auch eine ganz eigene Magie. Man muss ja gar nicht alles glauben, was erzählt wird. Aber es kann ja auch nicht schaden zu wissen, was man sich seit Generationen dann vor Ort erzählt. Nimm mal beispielsweise die Trollstigen in Norwegen. Das ist ja diese berühmte Straße mit vielen Kehren, die dann den Berg hinunterführt an den Fjord. Und die führte direkt durch die Heimat angeblich wilder Trolle. Und seit dem Sommer ist sie gesperrt. Die einen sagen, das ist der Klimawandel, der den Permafrost im Gebirge auftaut. Aber tja, wer weiß.
Ja, wer weiß. Was ich wahrgenommen habe, so beim Durchblicken des Inhaltsverzeichnisses, du bist ganz schön rumgekommen, wenn man diesem Inhaltsverzeichnis folgt. Wahrscheinlich nicht in einem Rutsch, ne?
Nee, das ist das Ergebnis vieler Reisen in den letzten Jahrzehnten, die mich immer wieder in die Region geführt haben und immer noch führen. Und da schnappt man dann das eine oder andere auf und behält das vielleicht im Hinterkopf. Und so entsteht dann der Fundus, aus dem man so ein Buch dann schreiben kann.
Als allererstes dachte ich, na, vielleicht kommt ja dann auch die Burg von Ronja Räubertochter irgendwo vor. Das ist, wie gesagt, Astrid Lindgren und ich war ja selber in Schweden und da gibt es im Januar in einem Podcast auch reichlich Ausflüge in die sagenhafte und märchenhafte Welt der Astrid Lindgren. Was mir aber noch auffiel, Finnland fehlt. Als studierter Kinderliteraturwissenschaftler hatte ich mich ehrlich gesagt schon auf die Geschichten aus dem Mumintal gefreut, wo es ja auch Orte gibt, an denen sich die Kinderbücher der Schweden, Finnin, Tove Jansson nachvollziehen lassen, zum Beispiel mit dem Mumin-Museum in Tampere. Ist Finnland noch ein nachzureichender weißer Fleck auf deiner Landkarte?
Letztendlich war es erstmal der Wunsch des Verlags, der irgendwo das Gebiet eingrenzen wollte. Wir haben jetzt ja auch Irland oder Schottland nicht integriert. Und tatsächlich findet sich ja in Finnland auch so ein ganz eigener Kosmos an magischen Wesen und Geschichten. Und da müsste man dann tatsächlich wohl ein ganz neues Fass mal aufmachen.
Mach das Fass mal bitte auf, weil die Geschichten, die haben mir alle toll gefallen.
Gerne in der Fortsetzung, ja,
Ja.
genau.
Ansonsten ist der Norden aber ziemlich komplett. Dänemark, Norwegen, Schweden, Island und der, sage ich jetzt mal, Exoten Grönland und Färöer. Wo gibt es denn eigentlich den meisten Zauber, die meiste Magie und vielleicht auch deine größte Faszination?
Ja, das muss letztlich jeder selbst für sich herausfinden. Aus meiner Sicht hat es Island am besten geschafft, sich die vielen magischen Geschichten lebendig zu erhalten, indem man sie sich eben immer wieder erzählt und dann eben auch den Gästen. Wie gesagt, die Elfenbeauftragte ist eigentlich eine Zuspitzung deutscher Medien. Deswegen muss das ja nicht heißen, dass man eben diese Geschichte nicht weiter tradiert. Und die sind eben sehr präsent und deswegen fällt das auf Island besonders auf. Ja, und die Exoten, die rücken übrigens immer weiter in den Fokus. In Grönland wurde ja gerade der neue Flughafen der Hauptstadt Nuuk eröffnet und damit gibt es jetzt auch Direktflüge nach New York und Kopenhagen. Also da kann man jetzt fast so gut hinfliegen wie nach Tromsø oder nach Reykjavik.
Damit wir nicht total in die Welt von Trollen, Geistern und Hexen abdriften, es gibt ja auch Orte, die sehr in der Realität erfahrbar sind und eher, ich sag jetzt mal, diesen historisch basierten, mythologischen und mystischen Hintergrund haben. Ich denke da an die drei Schwerter in Stavanger in Norwegen zum Beispiel. Das ist belegte Historie, die zur Legende wurde, oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, tatsächlich, an dieser Stelle am Hafsbord, da soll der Harald Schönhaar im 9. Jahrhundert in einer bedeutenden Schlacht die Norweger militärisch geeint haben. Tatsächlich bezog sich das nur auf den Süden Norwegens, aber immerhin, also er schuf ein Reich, das jetzt Norwegen hieß. Und am Tag danach steckte man dann der Legende nach alter Sitte dann die Schwerter in den Sand, um sozusagen das Ende des Schlachtens anzuzeigen und dass wieder Frieden herrschte. Und das hat dann ein Künstler in der Neuzeit aufgegriffen, dieses wunderschöne Denkmal geschaffen. Die Schlacht, die hat es tatsächlich wohl gegeben, aber vieles drumherum, das ist ebenso märchenhaft wie Geschichten von Trollen und Elfen. Das ist verklärt, das Datum selbst völlig ungewiss. Und so verhält es sich eben mit vielen nordischen Sagen, auch die nordischen Göttergeschichten, zum Beispiel aus der Edda, die wurden ja erst in einer Zeit aufgeschrieben, als offiziell gar niemand mehr dran glaubte und die Leute längst Christen waren. Das heißt, das war alles lange her und es war eben auch vieles dann so ein bisschen märchenhaft verwirkt und umgestaltet. Und das zieht sich im Grunde ja so bis zu dem Märchen von Ronja Räubertochter oder den Kunstmärchen von Hans Christian Andersen.
Ich habe schon so den Eindruck, je länger das potenzielle Ereignis her ist, desto verschwommener wird das alles. Das heißt, man muss nicht also auch noch Geschichtsfreak sein, um eine Reise in die Magie zu machen. Dir fällt das ja als Historiker wahrscheinlich wesentlich einfacher.
Nein, aber man muss dafür kein Experte sein. Aber ich persönlich habe mich, soweit es irgendwie geht, dann schon auf Tatsachen gestützt und auch Erklärungen für die magischen Geschichten geliefert. Es geht mir also jetzt nicht um Kitsch oder Esoterik, um Feenkreise oder sowas, sondern tatsächlich um die Urkraft dieser Erzählungen. Und mit denen haben sich die Menschen ja in der Vergangenheit ganz einfach ihre wilde Umwelt erklärt. Und die war oft ganz schön unheimlich. Und wenn man das heute dann liest, vielleicht am Lagerfeuer oder abends am Kamin, dann hat das eben auch eine ganz besondere Kraft, die man dann eben heute auch noch spüren kann.
Ja, ein Isländer hat mir mal gesagt, bei so Legenden, das könne man am besten im Englischen ausdrücken mit der Begrifflichkeit I do not disbelieve.
Das trifft ja ganz gut zu. Es ist so ein bisschen wie die Agnostiker, nicht? Man kann weder das eine noch das andere beweisen. Kein Mensch kann ja heute sagen, dass es Trolle nicht gibt. Die Wahrscheinlichkeit spricht vielleicht dagegen, aber ja, wer weiß. Ne? Das ist, vielleicht passt man trotzdem besser ein bisschen auf.
Nun können und wollen wir ja nicht nur über jedes inhaltliche Detail reden, soll ja auch noch ein bisschen Leseanreiz dabei sein, aber gibt es für dich deinen magischsten Ort im Norden, so ganz subjektiv?
Oh, das ist schwer. Es gibt viele Orte, die ich persönlich jetzt inspirierend finde. Den mächtigen Godafoss auf Island zum Beispiel oder die oft dunklen Berge von Jotunheim in Norwegen. Und über allem wölbt sich das nordische Polarlicht. Sehr magisch.
Magie des Nordens, viele Geschichten und viel Geschichte und selbstredend ein Buch, das zum Reisen verführt. Zu dieser Magie gehören auch ganz bekannte Dinge wie das Nordlicht am Himmel, entstehen Legenden, Geister und alles, was dazugehört, auch durch das Aurora Borealis erleben.
Für die Menschen im Norden gehörten Polarlichter ja im Grunde zum Alltag dazu. Die haben sie ja jedes Jahr erlebt. Aber sie haben sicherlich oft auch zur magischen Stimmung bestimmter Orte oder Landschaften beigetragen, das kann man sicherlich sagen. Und die Völker im Norden haben sich dafür eben ganz unterschiedliche Erklärungen gegeben. Manche sahen darin zum Beispiel ein Zeichen bevorstehenden Unheils oder anstehender Schlachten oder eben auch die Seelen der Verstorbenen, die kamen, um laute Kinder zu holen. Und vielleicht sollte man deshalb dieses Spektakel auch lieber etwas andächtig und nicht zu laut genießen.
Das würde ich ohnehin empfehlen, wobei es mir noch nie zuteil wurde. Irgendwie war ich schon oft im Norden, aber noch nie im Winter. Also von daher.
Die Magie dich auch mal packt, genau.
Zu den Realitäten, die es aus der Geschichte und in die Gegenwart geschafft haben, da gehören ja immer auch Menschen dazu. Die Sami zum Beispiel, die ja manchen Mythos auch heute noch in ihrer Lebensphilosophie haben, bis hin zum Schamanismus nordischer Ausprägung. Das hat ja auch immer ganz viel mit Natur zu tun, oder liege ich da falsch?
Ja, unbedingt. Die Sami sahen sich ja als Kinder der Sonne auf Erden. Für sie ist die ganze Welt belebt und damit auch irgendwie magisch. Und damit einhergeht natürlich auch ein hoher Respekt für die Umwelt, der uns heute leider weitgehend abhanden gekommen ist. Da können wir noch viel lernen. Und es ist schön, dass diese kulturellen Traditionen in den letzten Jahren wieder ein bisschen an Bedeutung gewonnen haben, dass die Leute sich rückbesinnen und ja, dass sogar wieder moderne Schamanen gibt, ohne dass man das Ganze als gruseligen Aberglauben abtun müsste.
Sehr wohl und gut gesagt. Wie lange hast du denn gebraucht, dir das alles zu eigen zu machen? Denn solche Geschichten schreiben sich ja nicht mal ebenso auf einer dreiwöchigen Rundreise. Anders gefragt, was hat zu deiner Faszination geführt?
Ja, also ich bereise den Norden schon seit mehreren Jahrzehnten. Ich glaube, meine erste Nordlandreise war 1992, wenn ich mich recht erinnere. Und so sind dann auch viele Puzzlestücke zusammengekommen, die ich nun in diesem Jahr mal ausführlich zusammengefügt habe. Und das hat dann auch ja fast ein Jahr lang gedauert, bis man dann alles zusammen hatte.
Von Hand aufs Herz, wie lange hat es wirklich gedauert? Reine Arbeitszeit, weißt du das oder vergisst man das mit der Zeit?
Schwer zu sagen. Ich habe im Januar angefangen und ich war, glaube ich, im Sommer irgendwann fertig. Also so ein gutes halbes Jahr, so mit Pausen und Abständen.
Ja,
Ja.
zwischendrin mal eine halbe Stunde Pause ist schon ganz gut.
Ja, sonst wird man selber ein bisschen verrückt, dann fängt man selbst noch an die Magie zu glauben. Eins kann ich dir jedenfalls verraten, schreibt sich nicht von selbst, also die Magie habe ich nicht erfunden, nicht entdeckt.
Ich schaue nochmal aufs Buch und ins Buch und sehe traumhafte Fotos. Heißt, das Auge, lieber Martin, liest auch mit.
Ja, unbedingt. Es ist ja ein Bildband und es sollten eben durchaus anschauliche Bilder rein, aber eben auch magisch wirkende. Etliche konnte ich dann eben auch selbst beisteuern von meinen Reisen, andere stammen von Fotoagenturen. Und ja, es war auch manchmal ein Kampf mit dem Verlag, ein bisschen ringen, welches Motiv das richtige ist. Aber ich glaube, die Mischung ist uns ganz gut gelungen.
Davon gehe ich auch aus und jeder, der das Buch sich jetzt besorgt, wird das vermutlich auch bestätigen. Es ist auch ganz Reisebuch, denn natürlich finden sich ganz praktische Hinweise von der Hitliste über eine Playlist zur musikalischen Begleitung unterwegs bis zu ganz konkreten Tipps an Besuchsorten wie Museen, Märchenparks oder auch Hintergrundwissen zur nordischen Mythologie. Ich lese daraus, es soll schon auch ganz praktisch zur Reise in die Magie verlocken.
Ja, unbedingt. Also das Buch fällt in den Bereich der sogenannten Reiseinspiration. Niemand wird damit ja letztendlich seinen nächsten Urlaub durchplanen und jetzt von einem magischen Ort zum nächsten fahren. Aber wenn ich damit Neugier wecke für einzelne Orte, die man dann gerne einmal selbst aufsuchen möchte, dann würde ich mich sehr freuen und dann sollen eben auch diese Hinweise helfen, ja zu zeigen, wie und wo man denn vielleicht diese Magie selbst auch erleben kann. Gibt es eine Wanderung? Gibt es ein Museum? Gibt es einen Gedenkort? Gibt es vielleicht eine besondere Spezialität oder gibt es sonst irgendwas, was man tun kann, um eben sich an diese Geschichten heranzuwagen und dann vielleicht mit dem Background-Wissen, das man aus dem Buch mitgenommen hat, das dann für sich selbst auch zu entdecken?
Ich mache mal jetzt einen kleinen Seitenschlenker, ziemlich einmalig bei diesen Extras. Ist auch die Seite 22 im Buch. Unser Nachhaltigkeitskodex steht oben drüber. Ist das deiner oder der Kodex des Verlags, das in jedem Buch veröffentlicht wird?
Es stammt tatsächlich vom Verlag und ist in vielen neuen Reisebüchern enthalten. Ich finde es eine gute Idee, alle, die Menschen an empfindliche, abgelegene Orte schicken, wie Autoren oder Verlage, die sollten eben auch zu respektvollem Verhalten an diesen Orten auffordern, damit wir eben mit Overtourism und unangemessenem Verhalten keine Probleme bekommen.
Ja, und ich sage nur Chapeau, weil Verlage verstecken sich ja manchmal hinter dem Thema Nachhaltigkeit ein bisschen. Das ist ein echter Schritt nach vorne. Du schreibst im Vorwort, der Norden sei eine Verheißung, ein Lebensgefühl. Für dich soll er für die Lesenden das auch werden? Was bedeutet das, Verheißung, Lebensgefühl?
Ja, das kann man ja eigentlich jeden Frühjahr oder jeden Frühsommer an den Fähren in Puttgarden entdecken oder erleben, wie viele Menschen da ihre Koffer gepackt haben oder ihre Rucksäcke geschnürt und dann nach Norden reisen, um eben ihren Urlaub da zu verbringen. Damit steht das Wort eben nicht nur für eine Himmelsrichtung, es steht für spektakuläre Natur, es steht für Freiheitserfahrungen vom Alltag, für persönliche Herausforderungen, vielleicht bei einer längeren Wanderung über unmarkierte Wege, für das Jedermannsrecht, dass man also sein Zelt beispielsweise einfach mal irgendwo aufstellt und eben mal nicht im Hotel übernachtet. Ich finde, dieses Wort hat dann eben auch was sehr Poetisches und das gefällt mir eben auch persönlich.
Sind das damit auch vollautomatisch ganz andere Touristen? Also ich habe schon irgendwo das Gefühl gehabt, Leute, selbst wenn sie mit dem Wohnmobil, dem dicken und fetten unterwegs sind, verhalten sich in Skandinavien anders als irgendwo im Süden.
Das würde ich schon sagen. Also es ist definitiv eine andere Klientel. Vielleicht durch die Kreuzfahrten kommen auch mal Leute her, die das nicht kennen, die dann vielleicht sich da auch erstmal einfinden müssen. Aber grundsätzlich, wer sich jetzt für den Norden entscheidet, der entscheidet sich ja im Zweifelsfall nicht unbedingt fürs beste Wetter, für warme Temperaturen, für Strandtage, sondern doch für eher eben ein bisschen kernige Naturerlebnisse und vielleicht auch mal für einen Regenschauer und der bringt dann eben auch so einen ganz anderen Spirit mit als jemand, der eben im 5-Sterne All-Inclusive-Wellness-Resort seinen Urlaub verbringen möchte.
Ja, und ich denke mal, wer mitten in der Natur lebt, lernt sie vielleicht auch eher schätzen.
Davon kann man, glaube ich, ausgehen. Die Leute, die das tun, die sind dann sicherlich auch eher naturverbundener und auch dem Umwelt- und Naturschutz sicherlich eher zugetan als andere. Und die Skandinavier führen uns ja auch wunderbar vor, wie man das tun kann, wenn wir an Dänemark denken oder auch an Schweden, wo Klimaschutz ja ganz andere Bedeutung hat als bei uns. Und ja, da können wir sicherlich dann noch viel von auch mitnehmen.
Kleiner Ausflug noch zur kleinen Meerjungfrau in Kopenhagen. Das ist ja so ein Standard-Tourismusziel. Du schreibst selber, tagsüber muss man sich mitunter in der dritten oder vierten Reihe anstellen, um irgendwo einen Blick zu erhaschen. Ist das typisch oder hast du vielleicht auch Angst davor, dass beispielsweise durch den Drang nach Norden, der angeblich verspürbar ist, sich das ähnlich entwickelt an anderen Stellen?
Ja, also wenn man jetzt nach Tromsø im Winter fliegt, dann wundert man sich schon über die Zahl der Reisebusse, die dann Leute in die Landschaft karren nachts, um das Nordlicht anzugucken. Das hat schon einen erheblichen Boom gegeben und den gibt es auch in Rovaniemi in Finnland oder den gibt es auch in Reykjavik in Island. Also das ist schon auf dem Weg und ja, man wird sehen müssen, dass man die Massen dann auch irgendwie kanalisiert, damit eben das Erlebnis auch ein besonderes bleibt.
Wenn das die Leute von Ribe gewusst hätten, also das ist jetzt vielleicht eine ganz andere Geschichte, aber ich fand es auch spannend, dass so nebenbei Infos vom Himmel fielen. Ribe, dänische Stadt, und dort gab es den ersten dänischen Fremdenverkehrsverband. Warum eigentlich und wann war das?
Das war 1895. Ribe war ja die erste Hauptstadt von Dänemark. Also Ribe liegt ja in Jütland, auf der Halbinsel Jütland, ein bisschen weiter nördlich von Flensburg und ist dann aber, nachdem ja die die Händler weiter nach Esbjerg gezogen waren, an die Küste, weil das Land verlandete, so ein bisschen in Dornröschenschlaf versunken. Und das hat man dann Ende des 19. Jahrhunderts erkannt und hat diesen Ort zum Touristenziel ausgebaut. Und so ist dann eben auch der erste Fremdenverkehrsverband entstanden. Ribe ist aber heute noch total gemütlich und hat es eben geschafft, genau diese Balance irgendwie hinzubekommen zwischen Besuchern, Anbietern von Besuchsdienstleistungen oder Hoteliers und eben auch der Umwelt und der Stadt selbst, die eben ja auch noch ihre Lebensberechtigung hat.
Touristiker können also auch mal was richtig machen.
Absolut.
So kurz vor Weihnachten habe ich ein paar Gestalten vermisst im Buch, die 13 isländischen Weihnachtsmänner. Bist du denen nicht begegnet?
Ja, persönlich nicht. Nun, es geht ja auch ganz überwiegend eher um Märchen und Sagen. Die Weihnachtsmänner fallen dann eher in die Kategorie Volksglaube. Und außerdem, zumindest in Dänemark, wissen ja alle Kinder, dass der Weihnachtsmann in Grönland wohnt. Und in Uummannaq kann man sogar sein Sommerhaus besuchen auf einer kleinen Insel an der Westküste. Und das kannst du dann auch bei mir nachlesen.
Okay, dann kommt die olle Hexe und ihr trotteliger Gatte Leppaludi irgendwie dann doch nicht mit. Ganz ehrlich, ist die Magie vollständig oder musst du große Überwindung wahrscheinlich bald wieder Richtung Norden?
Ja, ich muss, Weihnachten verbringe ich in diesem Jahr im Norden Islands, in Akureyri und hoffentlich unter tanzenden Polarlichtern und ich freue mich schon riesig darauf.
Dann fröhliche Weihnachten und für alle, die noch ein Geschenk brauchen, das ist genau das Richtige. Danke, lieber Martin.
Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
Fantastische Reisen zu mystischen Orten in Skandinavien. Für mich das Weihnachtsgeschenk an alle Skandinavien-Fans. Magie des Nordens von Martin Wein, erschienen im Bruckmann Verlag in München. Das sind gut angelegte 29,90 €, sei es als Geschenk oder einfach für einen selber. Da kommt im Übrigen noch mehr und beim nächsten Mal geht es in den Süden für alle Frostbeulen und Liebhaber Sorrentiner Sommerspitzen. Bella Italia ruft literarisch und lädt zu Kurzgeschichten zum Reisen ein. Das war's für diesmal. Mehr Reiseradio ganz bald. Der Jahresrückblick steht ja auch noch an und im Januar geht es dann unter anderem in die Geschichtenwelt Astrid Lindgrens in ihrer Heimat Småland und der Annäherung an eine der größten Kinderliteraturautorinnen, die die Welt gesehen hat. Natürlich mit Tipps für den nächsten Sommerurlaub, wahlweise bei Pippi, Michel, den Kindern aus Bullerbü oder ganz vielen weiteren schwedischen Orten und Traditionen. Danke fürs Lauschen. Das Abonnement von Reiseradio Website und Podcast ist immer noch kostenfrei. Also ran, wahlweise bei Apple, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music oder auch bei radio.de abonnieren. Dankeschön.